Der erste Faktor ist, wir haben eine Glasscheibe zwischen uns und die Politik gezogen und schauen da die ganze Zeit durch und ärgern uns wie beim Fußballspielen und haben vergessen, dass wir Politik sind. Ja, eine Demokratie heißt, wir sind alle Politik und wir können alle in Parteien gehen. Die Parteimitgliedschaft ist immer noch bei, was weiß ich, 4% oder sowas oder so der Deutschen, die überhaupt in Parteien am Stand sind. Die haben Parteien aufgegeben, weil Partei unsexy klingt und weil es irgendwie anstrengend ist, weil man da plötzlich sich mit allen auseinandersetzen muss, die alle die gleiche Stimme haben und das ist ja super anstrengend in der Gesellschaft und so. Also ich glaube, das ist das erste Problem, das Missverständnis davon, wie Demokratie funktioniert und dass es einfach nur wählen gehen ist.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir reden hier seit fast 250 Folgen über das Thema Arbeitskultur. Ihr wisst schon, in engeren, in weiteren Bezügen. Und heute springen wir mal in ein Feld, wo ihr sagt, oh bitte nicht das, vielleicht unter Umständen. Und ich finde, es gehört unbedingt hierhin. Wir werden heute politisch. Wir schauen in das Feld der Politik. Wir sind zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ungefähr 4 Wochen vor der Bundestagswahl. Und ich habe schon ein bisschen gewitzelt in sozialen Medien. Der eine hatte keine Zeit, sitzt in der Küche, der andere hat den Termin vergessen. Das ist lästerlich, das sei mir verziehen. Aber ich habe jemand gefunden, den ich unbedingt hier in meinem Studio haben wollte, weil ich finde, und das müssen wir dringend diese Lücke schließen, seine Position bzw. die Positionen seiner Partei sind völlig unterrepräsentiert. Schon allein deshalb müssen wir dringend ihn hier oder zumindest mal ihn als Repräsentanten bei Good Work haben. Wir reden heute mit Damian Böselager, einer der Gründungsmitglieder der Partei Volt. Wer Volt ist, was Volt macht, was Volt vorhat, wer Damian ist, das werden wir heute alles ganz genau erfahren und natürlich uns auch diese Frage stellen, was bitte hat das alles mit Arbeitskultur zu tun? Ich finde, eine ganze Menge. So, jetzt springen wir aber erstmal rüber und machen die Tür auf zum Salon und ich sage, hallo lieber Damian, schön, dass du hier bist heute.
Hallo Jule, danke für die Einladung.
Hat das was miteinander zu tun, Politik und Arbeitskultur? Achtung, rhetorische Frage.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, allein schon sozusagen in der Arbeit, wie man arbeitet. Ich meine, gestern war ich auf einem Event zu KI, da haben alle gesagt, ja, wie kann es denn sein, dass wir so langweilig und langsam in der Verwaltung sind? Also allein schon, was die Verwaltung angeht, gibt es viel zur Arbeitskultur zu sagen. Aber auch, ich finde, wie man miteinander in der Öffentlichkeit umgeht, da haben wir auch viel gesehen jetzt gerade bei der Ampel, was da so vielleicht auch manchmal schieflaufen kann. Und bei mir ist es so, dass mein ganzer Erfolg, und da kommen wir sicher auch noch zu, in meiner parlamentarischen Arbeit 100% von meinem Team abhängt. Und deswegen ist Arbeitskultur extrem wichtig.
Ja, sehr schön. Hast du schon mal ein prima Entree gemacht? Du weißt es vielleicht nicht, aber jeder, der hierher kommt, kriegt erstmal eine ganz andere Frage gestellt. Nämlich die Frage, wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Damian?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin kein Frühmensch, aber heute hat mich meine Partnerin dazu gebracht, um 6.45 Uhr ins Gym zu gehen.
Ins was? Um 6:45?
Ja, das ist wirklich ein hartes Los. Also ich hoffe, dass alle mit mir mitleiden und sagen, das war good work.
Voll. Und jetzt erzähl uns noch was von Try January, den wir ja auch immer noch haben. Machst du das auch? Also es klingt so ein bisschen nach, wir haben uns was vorgenommen.
Naja, ich bin jetzt ja ziemlich viel unterwegs in dem Wahlkampf überall. Und da ergibt sich jetzt wieso nicht so krass die Möglichkeit, sich die ganze Zeit einen reinzustellen. Aber nee, ich habe jetzt kein spezifisches Fasten für diese Zeit eingesetzt.
Mal schön den Helm lackiert und was es alles für schöne, wunderbare Beschreibungen gibt. Ja, und siehst du, dann sind wir schon bei einem Klischee. Ich glaube, dass nicht wenige Menschen denken, Politik hat gerade ganz besonders was damit zu tun. Ja, also auch, dass da viel auch hier und da getrunken wird. Vielleicht kriegen wir ja auch neben allen harten Fakten noch ein bisschen Gossip aus der Politikszene von dir serviert.
Also ich glaube, ein ganz kurzer Einwurf dazu. Politik findet für die meisten Leute nach der Arbeit oder neben der Arbeit statt. Ja? Also sozusagen, wann hat man Zeit? Abends und am Wochenende. Was macht man da gerne? Freizeit und irgendwie vielleicht irgendwie auch was trinken. So. Und deswegen ist, glaube ich, für die meisten Leute Leute, die Politik so halt nicht hauptberuflich machen, das irgendwie vielleicht so ein bisschen die Erfahrung. Bei Hauptberuflern ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber das nur als Erklärung vielleicht dazu. Ja.
Das finde ich einen ziemlich klaren Erklärungsansatz und da sind wir schon so ein bisschen bei dem Thema, bevor wir zu dir kommen. Ich erwähne es nur mal ganz kurz. Du hast an der Uni Bayreuth studiert und zwar Philosophie und Ökonomie. Ist das sowas wie PPE, wie man das aus dem angloamerikanischen Raum kennt? Geht das so in die Richtung? Oder?
Genau, ich hatte eigentlich, ich wollte gerne PPE studieren, also Philosophy, Politics and Economics. Aber ich wollte wahnsinnig gerne für meinen Bachelor in Deutschland sein, um mir da so einen wirklichen coolen deutschen Studienfreundeskreis irgendwie aufzubauen und dann danach ins Ausland gehen. Und so habe ich es auch gemacht. Und dann habe ich gegoogelt und dann gab es nur Bayreuth, die das damals angeboten haben. Jetzt gibt es, glaube ich, noch zwei, drei Unis mehr. Und genau, das ist eigentlich genau das Gleiche.
Ja. Wir kommen ja gleich nochmal zu dir persönlich, auch deinen Weg. Fangen wir aber erstmal an mit Volt. Ich habe es ja angekündigt. Volt, ich habe natürlich, verfolge ich, was ihr tut und bin politisch engagierter interessierter Mensch und denke, das müssen wir unbedingt hier jetzt auch nochmal stattfinden lassen. Ihr bezeichnet euch als paneuropäische Partei. Geht's schon mal los? Was ist eine paneuropäische Partei? Pragmatisch, progressiv, paneuropäisch. Das sind die drei Ps, die ihr gerne mal zitiert. Euch gibt's, glaube ich, seit 2017. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Ja.
2017, du warst einer der drei Gründungsmitglieder. Erklär doch mal die drei Ps. Wofür steht das pragmatisch? Wir haben alle Fantasien. Progressiv und paneuropäisch von Volt.
Ja, pragmatisch bezieht sich auf das Faktenbasierte und das Konstruktive, was wir haben. Also wir schauen uns bei unseren ganzen politischen Antworten immer an, wo gibt es denn schon Lösungen, die funktionieren und wie können wir die am besten umsetzen. Und wir sind grundsätzlich kooperationsbereit. Ja? Also wir wollen gerne Dinge gestalten und dafür arbeiten wir mit allen im demokratischen Spektrum zusammen. Trifft für mich die AfD jetzt nicht zu, aber so sonst. Und BSW ist auch, glaube ich, zu schwierig für uns. Aber der Rest sozusagen, da sind wir konstruktiv. Das ist das Pragmatische. Ja? Wir wollen gerne tatsächliche Verbesserungen für Menschen erreichen. Das, ja.
Ein wichtiger Punkt, den ich vergessen habe, noch anzuerwähnen. Du bist ja auch du bist Abgeordneter im Europaparlament, da können wir vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, wie sich das dann so darstellt, weil wir haben natürlich hier sehr unsere deutsche Brille auf. Auch in diesen Tagen gehen die Wogen sehr, sehr hoch, was das ganze Thema Migration betrifft, vor dem Hintergrund der abscheulichen Ereignisse in Aschaffenburg. Was erlebst du im Europaparlament? Vielleicht mal, wie viel kommt von dieser Diskussion? Ich glaube, die können und sollten wir nicht ausklammern. Was erlebst du im Europaparlament, was da ankommt zu der Diskussion? Und
kann ich dann super gerne was sagen? Ich sage vielleicht noch was zu den anderen beiden Ps. Und dann,
Bleiben wir noch bei den Ps und dann zur Migration. Genau.
Also das zweite Thema progressiv heißt, wirklich im wahrsten Wortsinne, wir wollen gerne und wir glauben an Fortschritt und wir wollen gerne Fortschritt. Also wir glauben nicht, dass wir immer am Status quo festhalten müssen oder anders. Ich glaube, dass der Status quo gar nicht stabil ist und es auch noch nie war. Ja, also wenn man mal drüber nachdenkt, dass vor 30 Jahren erst die Mauer gefallen ist und dann gehst du nochmal zweimal 30 Jahre zurück und dann bist du schon im Zweiten Weltkrieg so ungefähr. Also die Zeiten verändern sich schneller, als wir das irgendwie subjektiv wahrnehmen. Und die Frage ist, will man das gestalten oder nicht? Und für mich heißt progressiv, ist ein klares Ja zur Zukunft. Und das dritte P, paneuropäisch, ja, das ist wirklich sozusagen, was uns tatsächlich komplett zum das ist unser Alleinstellungsmerkmal, das macht uns ein bisschen besonders, ja. Weil wir, du hast gesagt, zu dritt gegründet von einer Französin, einem Italiener und mir als Deutschen sozusagen und wir sind eine europäische Partei, das heißt, wir sind tatsächlich in 21 Ländern als Partei registriert, in 31 Ländern am Start als Bewegung und wir sitzen in zwei nationalen Parlamenten, in den Niederlanden und in Zypern. Genau, und hoffen, dass wir jetzt auch noch in den Deutschen Bundestag einziehen und das macht uns halt anders. Also da, wo alle anderen deutschen Parteien halt die deutsche, die Landes- und die kommunale Ebene haben, haben wir halt die europäische, die nationale, die Landes- und die regionale. Das macht es natürlich ein bisschen komplexer, aber ist, glaube ich, das Zukunftsmodell, wenn man sich anschaut, dass Europa einfach enger zusammenwachsen muss jetzt.
Und dann nehmen wir doch gleich mal den dritten Punkt. Da hängt ja die Frage, die ich jetzt eben noch gestellt habe, so ein Stück weit dran. Wie schaut man in Brüssel auf das Thema Migration? Ja, was kriegst du auch mit, was jetzt aktuell hier an Diskussionen hochgeht?
Also erstmal ist das, was in Deutschland gerade abgeht, ziemlich krass. Ich meine, dieser Fünf-Punkte-Plan von Merz ist wirklich das allerletzte, auch aus europäischer Perspektive. Und deswegen hilft es, glaube ich, schon, das mal alles ein bisschen einzuordnen. Also erstens ist es so, dass wir auf europäischer Ebene gerade ein neues Asylgesetz oder sozusagen einen Asylpakt verabschiedet haben. Der soll irgendwie so ein bisschen verbessern, die Situation, dass wir in Europa irgendwie besser zusammenarbeiten. Ich glaube, er tut das überhaupt nicht. Und da kommen wir auch dann zum Grundproblem. Wir haben weil er eigentlich das Dublin-System nicht wirklich ersetzt. Also wir haben ja dieses System, dass in Europa die ersten Länder, wo jemand als Flüchtling reinläuft, erstmal zuständig sind für den Asylantrag. Das heißt, man kriegt seinen Fingerabdruck abgenommen und der wird dann eingetragen in sogenannte Eurodax-System und dann ist man erstmal in dem Land registriert, wo man sozusagen angekommen ist. Und dann ist es natürlich so, dass 2015, aber auch davor und danach sehr viele Leute einfach weitergelaufen sind. Ja? Also auch wenn sie sozusagen eigentlich in Griechenland hätten bleiben sollen oder in Italien, haben die Griechen und die Italiener auch gesagt, so ey, bitte macht euch weiter auf den Weg, wir können mit so vielen Leuten hier gar nicht klarkommen. Und weil wir kein Verteilungssystem in Europa haben, sind die Leute einfach weiter selber gelaufen, haben sich selber verteilt. Und jetzt fallen all diese Leute, wenn sie dann hier irgendwie sich registrieren und sagen, ich möchte gerne einen Asylantrag stellen, ins sogenannte Dublin-System und werden ein Dublin-Fall. Dann wird ihr Asylantrag in Deutschland gar nicht angeschaut. Das heißt, sie kriegen dann, auch wenn sie vielleicht das Recht auf Asyl hätten, sofort so eine Ablehnung und ihnen wird gesagt, ey, ihr müsst es eigentlich in Griechenland oder Italien am Start sein. Und dann sollen sie zurückgeführt werden nach Griechenland oder Italien. Und die Leute, die Griechen und die Italiener sagen aber, hey, wieso bringt ihr jetzt wieder Asylsuchende hierher? Wir wollen doch ein Verteilungssystem haben, wo sozusagen alle europäischen Länder einen gewissen Teil der Leute übernehmen und nicht nur die Ersteinreiseländer. Und deswegen finden überhaupt gar keine Rückführungen eigentlich statt in die anderen EU-Länder. So, und das ist sowohl für den Fall in Solingen, als auch der nach Bulgarien hätte ausgewiesen werden sollen, als auch jetzt für diesen Aschaffenburger Fall, der Fall, dass diese Menschen unter diesem Dublin-System eigentlich hätten in ein anderes EU-Land überwiesen werden sollen. Aber das ist eigentlich eine Lüge, weil das gesamte System nicht mehr funktioniert. Also wir wollten, also dieses System ist einfach dumm und schlecht und deswegen hat es auch nie funktioniert und wird jetzt auch nicht weiter funktionieren. Und im Zweifel ist das Problem nicht, dass wir die in andere EU-Länder hätten abschieben sollen, sondern das Problem ist, dass wir halt keine richtigen Asylverfahren in Deutschland durchgeführt haben für die. So, und das ist keine Rückführung im Sinne von, ey, die haben einen negativen Asylbescheid bekommen, die dürfen gar nicht hier bleiben, sondern es ist, hey, wir haben ihr Asylrecht gar nicht geprüft, weil wir glauben, dass ein anderes EU-Land da Kontrolle übernehmen sollte. Also sorry für die lange Erklärung, aber mich ärgert es immer so ein bisschen so, dass wir in so eine komische, ja, wir machen nicht genug und wir sollten hier in Deutschland irgendwie strenger sein, obwohl eigentlich das, was wir hätten machen sollen und als Deutschland, das haben wir auch nicht richtig gemacht, ist ein tatsächliches Verteilungssystem aufzubauen in Europa, damit solche Fälle einfach nicht existieren und dass wir aus diesem dysfunktionalen Asylsystem auf europäischer Ebene zu einem Verteilungssystem kommen, was funktioniert. Und jetzt muss man aber noch ganz kurz sagen, alles das, was Merz vorschlägt, wird nichts daran verbessern und ist komplett antieuropäisch. Also es geht gegen das europäische Asylrecht, es geht gegen das europäische Schengen-Recht, also die Idee, wie wir Grenzkontrollen innerhalb der Schengen-Zone miteinander vereinbart haben. Und es ist einfach total hanebüchen und einfach krass, dass er das jetzt so vorschlägt, mitten im Wahlkampf und sogar sagt, er möchte sowas durchstimmen mit der AfD. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist überhaupt keine Lösung und es ist antieuropäisch.
Ich wollte gerade sagen, ist das so der kleine EU-Austritt? So könnte man es ja fast schon übertrieben darstellen. Also so wird es ja auch teilweise diskutiert.
Es ist absurd, also dass ich da nochmal reinspringe, aber es ist absurd, weil er eine Woche vorher gesagt hat, eins meiner drei Wahlkampfthemen wird Europa sein und die europäische Integration. Wo du so denkst, die CDU war mal die Europapartei und jetzt hat sie sich einfach komplett verloren, weil sie über dieses Thema Migration von der AfD denkt, sie muss jetzt irgendwie hier so Fake-Lösung. Aber das Problem ist ja, dass das, was er vorschlägt, ist illegal und wird auch nichts verbessern. Und das ist irgendwie das, was mich so frustriert oder auch schockt, dass halt die größte Volkspartei, die jetzt wahrscheinlich den Kanzler stellen wird, so ein Schwachsinn verzapft.
ist es rein populistischer Schwachsinn und dann enden wir auch mal die Betrachtung von anderen Positionen? Oder glaubst du, dass es am Ende wirklich nur ein Wahlkampfthema ist, was nachher dann doch ganz anders gelebt wird? Weil es gibt ja auch ganz viele Stimmen, die sagen, es ist überhaupt nicht so umsetzbar und es ist vielleicht auch gar nicht das, was sie eigentlich intendieren, sondern es ist einfach simpel und ergreifend Stimmenfang.
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht besser, wenn er da irgendwie AfD-Stimmen kriegt als die AfD so. Aber ich glaube, es gibt einfach gewisse Limits, auf die wir uns irgendwie einigen sollten. Und der Rechtsstaat gehört für mich dazu. Ja, also und wenn man sozusagen den Rechtsstaat und Europa als so ja hinfällig irgendwie dahinstellt und sagt, das ist mir alles egal und ich mache keine Kompromisse mehr, also auch diese Kompromisslosigkeit, also das ist überhaupt nicht, das ist das Gegenteil von pragmatisch. Ja, also ich finde es alles ein bisschen zu weit dafür, wo eine CDU sich eigentlich bewegen sollte. Ja. Und das ist jetzt auch, hat auch exakt für mich, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber hat gar nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern es ist für mich einfach schwierig, wenn der ja, wahrscheinlich zukünftige Kanzler eben sagt, mir ist Rechtsstaat und Europa egal. Ja. Also das finde ich als Bürger schwierig.
Hey, willst du mehr aus deinem Job herausholen? Dann lass uns über ein Thema sprechen, Tarifvertrag. Weil Jobs mit Tarifverträgen sehr viele Vorteile bieten. Mit Tarifvertrag verdienst du im Schnitt 11% mehr, arbeitest eine Stunde weniger pro Woche, bekommst mehr Urlaub und sehr oft Weihnachts- und Urlaubsgeld. Das Beste ist, dass du all das nicht allein verhandeln musst, denn diese Vorteile und mehr sind bei Jobs mit Tarifverträgen von dir und deiner Gewerkschaft erkämpft. Klingt gut, oder? Dann such dir einen Job mit Tarifvertrag. Lass dich nicht auf schlechte Arbeitsbedingungen ein und fordere, was dir zusteht. Wenn du noch mehr über die Vorteile von Tarifverträgen erfahren willst, findest du alles kurz und bündig auf www.tarifwende.de. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
Das sind wir tatsächlich bei Arbeitskultur, was das Thema Entscheidungen trifft, auch Konsensfähigkeit zu sagen, wir sind da nicht mehr kompromissbereit. Naja, wir lassen das jetzt mal so stehen. Darf sich jeder, der uns hier zuhört, sein eigenes Bild gerne zu machen. Vielleicht nur so viel, dass wir verstehen müssen, dass das Thema natürlich kein deutsches Thema ist, sondern ein europäisches. Also das heißt, wir können uns hier Dinge ausdenken, wie wir wollen. Ist immer noch die Frage, was ist mit europäischem Recht überhaupt vereinbar und in Einklang zu bringen. Und es macht schlicht und ergreifend keinen Sinn, das allein aus einer deutschen Brille raus zu diskutieren. Paneuropäisch, da kommt ein Wort in meinen Kopf und ich würde so ein paar Punkte gerne mit dir mal aus eurem Programm rausgreifen, beziehungsweise bevor wir dann auch auf das Thema Zusammenarbeit kommen. Wenn ich paneuropäisch höre, so auch wie du jetzt deine ersten Einlassungen hier so vom Stapel gelassen hast, kommt ein Wort hoch und das heißt Föderalismus. Wie stehst du dazu? Weil ganz kurze Antwort oder ganz kurzen Trigger, nicht wenige unserer Probleme kommen ja auch daher, dass wir einen vielleicht etwas entfesselnden Föderalismus am Start haben. Also er macht uns ja mal gelinde gesagt nicht weniger Arbeit. Wie stehst du zu dem Thema Föderalismus?
Das ist komplett richtig. Also in unserem Wahlprogramm steht ja auch Föderalismusreform. Wir glauben, dass diese drei Ebenen total sinnvoll sind, die wir jetzt hier auf nationaler und regionaler und lokaler Ebene haben. Aber dass man vor allem beim Thema Digitalisierung und wahrscheinlich auch Bildung, aber fangen wir mal mit Digitalisierung an, uns da irgendwie ja besser aufstellen müssen, weil es kann nicht sein, dass irgendwie eine Stadt Frankfurt, die wirklich eine reiche Stadt ist, jetzt keine IT-Arbeitskräfte mehr findet und irgendwie nicht in der Lage ist, aus ihren 17 IT-Systemen, die sie in den verschiedenen Dezernaten haben, irgendwie rauszukommen. Und gleichzeitig, dass wir irgendwie ein Registermodernisierungsgesetz haben, das ist auch geiles Wort, Registermodernisierungsgesetz. Das ist ja die Idee, dass du, bevor du überhaupt einen smarten Staat haben kannst, irgendwie erstmal alle Akten digitalisieren musst, damit du überhaupt auf die zugreifen kannst und dann halt überhaupt irgendwie irgendwelche Verfahren machen kannst. Ja, also um es mal blöd zu sagen, deine Standesamtakte liegt halt im Keller bei deinem Standesamt. Die zieht jemand hoch und sucht sie raus, wenn du irgendwas veränderst, und dann tut es wieder rein in den Keller. Ja? Und die,
wo stehen wir denn da? Ganz kleiner, ja, Funfact. Es ist, glaube ich, ziemlich shocking, oder?
Genau, also mir wurde gesagt, es dauert noch 110 Jahre bei der derzeitigen Geschwindigkeit, bis die Register dann sozusagen digitalisiert sind. Ja? Das ist halt etwas, was so nicht geht. So, und das ist, glaube ich, das kommt dann auch zum Kern des Problems. Alle merken, dass der Staat sich nicht schnell genug verändert. Er verändert sich ja minimal, ja, immer wird immer ein bisschen digitaler, aber nicht schnell genug. Und das liegt meiner Meinung nach eben daran, dass wir den Föderalismus geschrieben haben, als es noch keine Computer gab. Ja, also wir haben sozusagen uns überlegt, wer wo zuständig ist, die Kommunen zuständig für XYZ. Und das ist aber heute nicht mehr so umsetzbar. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da eben eine Reform machen, aber ich bin auch ein Riesenprinzip, Riesenfreund von dem Prinzip der Subsidiarität. Das heißt ja, dass sozusagen die kleinste Ebene, die effizient Entscheidungen treffen kann, die auch treffen sollte. Also die Fragen, wo ein Krankenhaus steht oder so, das sind dann halt wieder Dinge, die man vielleicht eben lokal besser weiß und besser entscheiden könnte, und da soll es auch bleiben. Also wir wollen keine sinnlose Machtagglomeration, aber wir wollen eben ein funktionierendes System. Und genau diese gleiche Logik kannst du auch auf Europa übertragen. Ne? Also wir haben auf der europäischen Ebene einfach Dinge, die wir miteinander entscheiden sollen. Und das ist auch immer die erste Frage, die ich den Leuten stelle. So, okay, glaubt ihr, es gibt Dinge, die man gemeinsam machen soll? Und eigentlich jeder hat eine Antwort. Ja? Also was ist, manche sagen Verteidigung jetzt, manche sagen, ja, mit Trump reden, also Außenpolitik, manche sagen Handelspolitik, manche sagen Binnenmarkt und so weiter. Und dann ist die zweite Frage, okay, cool, lass uns mal genauer reinschauen, was müsste dann da entschieden werden und wie soll man es entscheiden? Und das ist die entscheidende Frage. Ne? Also wie treffen wir auf europäischer Ebene Entscheidungen? Und der eine Weg ist der mittelalterliche. Wir schicken Scholz und Orban und so weiter in ein Schloss einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Da dürfen sie sich dann einschließen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und verhandeln dann als 27 Regierungschefs irgendwas. Hm. Und das halte ich für einen Scheiß. Sorry, ich bin ja online für einen schlechten Entscheidungsprozess.
Lass deine Emotionen laufen, das passt schon.
Ja. Genau, und weil ich glaube, es ist halt einfach ganz, ganz viele Nachteile hat. Ja. Und die andere Möglichkeit ist, man hat ein parlamentarisches System. Also so wie wir das eben auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene schon haben, dass man eben für Parteien wählt und die versprechen einem, dass sie XYZ umsetzen, und dann stellt die Mehrheit davon eine Regierung, und wenn man unzufrieden ist, dann kann man die beim nächsten Mal eben auch abwählen. Und ich glaube, es würde ganz, ganz viele unserer Probleme mit der EU heute lösen, wenn wir halt eben Parteien, europäische Parteien wählen könnten, die dann für uns eine Entscheidung treffen. Also es ergibt für mich einfach auf so vielen Ebenen Sinn. Ja. Ich habe mehr mit vielleicht niederländischen Volt-Mitgliedern gemeinsam als mit deutschen Rechtsradikalen, aber trotzdem werde ich irgendwie immer mit den deutschen Rechtsradikalen in einen Topf geschmissen, wenn es darum geht, wie die Zukunft Europas aussehen soll. Ja, also ich finde sozusagen die ideologische Ausrichtung hier wichtiger als die nationale Identität, die dann da sozusagen mitspielt. Und wir werden, glaube ich, handlungsfähig. Die Leute könnten für Parteien wählen, die endlich Regulierung abbauen oder was auch immer sie sich jetzt halt gerade wünschen, und hätten dann das Gefühl, dass sich auch tatsächlich was verändert. Und das ist das, wo wir hinkommen müssen.
Du hast noch zwei Stichpunkte, und dann da würde ich gerne noch mal ein bisschen reintauchen, nämlich einmal Digitalisierung und Bürokratieabbau. Die spielen ja miteinander zusammen. Jetzt sage ich hier an der Stelle oft, was soll dabei rauskommen, wenn du der Bürokratie den Job gibst, die Bürokratie abzubauen? Das ist ja ein bisschen schwierig. Also da muss ich ja quasi als Frosch meinen eigenen Teich trockenlegen. Was sind eure Ideen, das Thema Bürokratieabbau? Ich setze das jetzt einfach mal so voraus, weil ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, wir brauchen mehr davon. Was sind eure Ideen, eure konkreten Lösungsansätze dafür?
Genau, also ich glaube, du hast gerade von den Fröschen und dem Teich gesprochen. Die Frösche, sehr viele Frösche aus der Babyboomer-Generation springen bald aus dem Teich raus und legen sich irgendwo in die Sonne. Also das heißt, es gehen jetzt sehr viele Leute in Rente, auch tatsächlich in der Verwaltung. Und ich glaube, das ist einfach für uns eine riesige Chance, um dann zu sagen, okay, in der Digitalisierung geht es ja darum, nicht nur einfach analoge Verfahren ins Digitale zu übersetzen, sondern eben komplette Verfahren neu zu denken und zu sagen, so, wie kann ich denn jetzt alle Informationen, die irgendwo anders schon vorliegen, mit reinbeziehen, wie kann ich die User Experience neu aufbauen und so weiter. Und das ist der erste Punkt, es muss sowieso passieren, weil wir die Leute gar nicht mehr ersetzen können, die wir in der Verwaltung dann brauchen. Das zweite ist, warum existiert Bürokratie und warum wird sie so viel? Das liegt zum einen daran, weil wir in Deutschland auf europäische Gesetze immer noch sehr viel mehr draufschreiben. Das nennt man Goldplating. Ja, dann gibt es irgendeine Art Vorlage von der Europäischen Kommission oder von der EU und dann wird es hier irgendwie umgesetzt und nochmal 5 weitere Regeln draufgesetzt. Und dann sind wir in der Kontrolle in Deutschland auch nochmal am Extrem. Ja? Also wenn die Europäische Kommission irgendwie gewisse Kontrollen erlaubt oder vorgibt, dann benutzen wir nicht die Stichprobe, sondern wir kontrollieren dann immer alle. Ja? Und das ist gar nicht unbedingt immer notwendig. So, das sind, glaube ich, auch eine Umsetzungssachen. Aber ich glaube, der Kern liegt tatsächlich, wie ich das gesagt habe, eigentlich in einer Staatsreform. Ja? Also wir müssen den Föderalismus reformieren. Das heißt, da eben schauen, dass wir die Digitalisierung auf die nationale Ebene heben. Aber wir müssen auch den Beamtenapparat uns neu anschauen und da eben, und das passt ja auch zu deinem Podcast ganz gut, irgendwie die Arbeitskultur verändern. Und dafür brauchst du, glaube ich, eben aber auch eine neue Gruppe von vielleicht Politikern und Quereinsteigern, die versuchen eben da auch aus der Arbeitswelt sonst eben irgendwelche guten Konzepte mitzubringen. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig.
Ich glaube, das ist auch, wie erlebst du das, Zusammenarbeit zwischen Politik und den Kräften, die es in der Wirtschaft gibt, jenseits von Lobbyisten, weil das kann sich ja wechselseitig sehr gut befruchten. Meine Wahrnehmung von außen wäre, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Vielleicht kannst du das Bild mal etwas korrigieren oder auch nicht.
Ja, also ich glaube, das Lernpotenzial ist groß, aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu sagen, so, oft ist die Verwaltung und die Mitarbeiter da nicht schuld, sondern das sind tatsächlich auch politische Entscheidungen. Ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mal den Chef der Ausländerbehörde hier in Berlin, wo ich jetzt gerade sitze, mal zu so einem Event eingeladen zu Zukunft der Arbeit mit internationalen Arbeitskräften. Und eigentlich haben alle gesagt, so, ja, wie kann es denn sein, dass diese Verfahren so lange dauern, was soll denn das und so weiter. Und dann irgendwann meinte sie, ja, deswegen komme ich zu diesen Veranstaltungen, um Ihnen das genau mal zu erklären, meine lieben Freunde. Also erstens, als ich angefangen habe, war das Visarecht war irgendwie so eine Handbreit, vielleicht ein bisschen weniger als Buch. Ja? Wenn ich jetzt die ganzen verschiedenen alle mal nebeneinander setze, dann fülle ich meinen ganzen Schreibtisch mit Büchern nebeneinander. Ja? Das muss ich meinen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ausländerbehörde erstmal beibringen, diese verschiedenen, ich glaube, es sind 90 verschiedene Aufenthaltstitel oder sowas, die es gibt. Kannst du nochmal nachschauen. Also please fact check, liebe Zuhörerinnen. Aber es sind auf jeden Fall eine ziemlich große Anzahl. Und die musst du ja dann sozusagen den neuen Mitarbeiterinnen erstmal beibringen, dass das irgendwie alles die Möglichkeiten sind und welche Regeln da. Also das ist eine politische Entscheidung, so komplex zu werden. Ne? Es könnte auch 5 geben oder so. Aber wir haben es halt auf so wahnsinnig viele irgendwie so. Das zweite ist, er darf nicht mit Firmen zusammenarbeiten, um irgendwie schnellere Verfahren zu ermöglichen und zu sagen, okay, ihr zahlt dafür halt Geld und dann benutzt ihr das Geld, um irgendwelche Dolmetscher einzustellen oder noch sozusagen meine Verfahren zu verbessern. Und er darf die IT-Infrastruktur nicht verbessern, weil es hier einen Rahmenvertrag mit einer uralten IT-Firma gibt, die nur mit ehemaligen Abgeordneten aus den Landesparlamenten so ungefähr besetzt ist. So. Und das, also, was ich sagen möchte, ist, die Verwaltung ist ein umsetzendes Organ und die Politik ist leider der Teil, der entscheidet, warum die Verwaltung so aussieht, wie sie aussieht. Ja, und das, ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass wir nicht auf die Verwaltung haten sollten, sondern wir sollten uns eher selber anschauen und sagen, warum haben wir eigentlich Politik so lange links liegen lassen? Warum sind wir die ganze Zeit in der Anspruchshaltung, dass irgendwie die Politik sich selber rettet, obwohl wir alle in der Demokratie die Möglichkeit haben, selber politisch aktiv zu werden und dann dafür zu sorgen, dass Dinge sich verbessern. Und das ist für mich wichtig, dass wir nicht unsere armen Verwaltungsmitarbeiter die ganze Zeit irgendwie fertig machen für Dinge, die entschieden werden.
Für die ausführenden Organe letzten Endes. Genau. Ja, die können ja nicht gegen die Regularien handeln. Und wir werden hier auch demnächst noch Gelegenheit haben, da auch jemand, gerade zum Thema Migration, jemand Prominentes zu haben, was ich sehr relevant finde. War das für dich eigentlich ein Treiber, auch in die Politik zu gehen? Du bist ja, und da kommen wir so langsam mal rüber zu deiner Person, du bist ja auch in der Wirtschaft, wie man so schön sagt, in der Privatwirtschaft gestartet. Du warst bei McKinsey Berater, also hast Unternehmen in ihrer Konstruktion, in ihren Dynamiken von innen wirklich sehr gut studiert. War das für dich ein Punkt zu sagen, ich glaube, genau da braucht es diese Denke ein Stück weit mehr, da will ich mitgestalten, was ihr aus dem Erleben raus, oder warst du schon, könnte man ja jetzt auch insinuieren, zumindest Politik oder Ökonomie und Philosophie lässt ja auch die Vermutung nahe. Was war für dich so der Treiber?
Ja, also ich habe tatsächlich nie drüber nachgedacht, in die Politik zu gehen. Ich fand irgendwie Philosophie und VWL ein cooles Studium, weil ich dachte, ja, ich mache wahrscheinlich eh was mit Wirtschaft und dann so ein bisschen Philosophie, macht aber Spaß nebenher noch mitzunehmen, so ungefähr. Und ich war aber also bei McKinsey eine Zeit lang bei verschiedenen Projekten und dann habe ich aber als letztes Projekt zum Beispiel ein Projekt im öffentlichen Sektor gemacht, da war ich im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge während, also 2015, also als eben da 1 Million Leute gekommen sind und das war schon eine krasse Erfahrung. 2016 ist dann der Brexit passiert und da war ich in Amerika und habe die Trump-Wahl mitbekommen in Hillary Clintons Wahlkampfzentrum. Also in der Wahlnacht war ich bei ihr sozusagen im Zentrum da und das war für mich der politisierende Moment, ja, zu sehen, dass so ein verrückter Typ der mächtigste Mann der Welt werden kann und leider ja jetzt wieder. Das war für mich ein Schock und dann eben der Blick zurück nach Europa mit dem Italiener und der Französin hat mir irgendwie und uns gezeigt, ja krass, irgendwie ist dieser Rechtspopulismus nicht nur in Amerika ein Problem, sondern den gibt es leider auch in Europa und der wird immer stärker und wie krass, dass die einfach unser komplettes, ja unseren kompletten Kontinent zerstören wollen mit ihrer mit ihrem Wahnsinn und das ergibt überhaupt keinen Sinn, was sie vorschlagen, zurück zum Nationalstaat zu gehen, wenn man sich anschaut, dass die Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen, eigentlich eher größer werden. Ja, egal, ob es jetzt Klimawandel, auch Digitalisierung, könnte man drüber reden, was ist der europäische Elemente gibt es nämlich viele, aber ja, auch Verteidigung, Handel und so. Ich meine, also es ergibt alles Außenpolitik. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, in eine kleinere Entität zu gehen. Genau, und deswegen haben wir uns dann entschieden, diese europäische Partei aufzubauen, um das aufzuhalten und dem was entgegen, Positives entgegenzusetzen. Aber sonst wäre ich, glaube ich, nicht in die Politik gegangen. Mhm. Ja.
Kommen wir mal zu einem Good Work-Prinzip, nämlich Denken in Möglichkeiten. Das ist sozusagen das fünfte Prinzip, wie erkennen, was für Strukturen sehen wir bei Menschen, die in Möglichkeiten denken. Ich würde dir das mal attestieren, denn es ist ja nicht unbedingt so, dass die Welt gerufen hat, wir brauchen noch eine Partei. Und es war ja auch sicherlich nicht so, dass ihr sofort wahnsinnige Wählerzuläufe hattet. Wo steht denn eigentlich jetzt bei der Bundestagswahl? Wo ihr werdet ja leider nicht ausgewiesen, aber ihr wisst es wahrscheinlich schon. Was sagen so die Umfragen im Moment?
Also wir wissen es tatsächlich nicht. Wir wissen, dass wir bei der Europawahl 2,6% hatten.
Wow, haben wir, das ist schon ganz gut.
Genau, ja. Haben wir auch 3 Sitze aus Deutschland und zwar aus den Niederlanden gewonnen. Deswegen sitzen wir jetzt zu 5. im Europaparlament, was sehr cool ist. Wir wissen, dass wir jede 10. Stimme bei den 16- bis 24-Jährigen bekommen haben bei der Europawahl. Also jede 10. junge Person hat uns gewählt, was ich richtig cool finde. Also 9%, also fast jede 10. Stimme. Das freut mich ehrlich gesagt richtig krass, weil es der krasseste Zuwachs bei den jungen Leuten ist, leider neben der AfD, muss man auch mal dazu sagen. Deswegen ärgere ich mich eigentlich über jede Schule, in der ich nicht war. Genau, und wo stehen wir? Ja, also ich glaube irgendwo um unter 3%, weil ich glaube ab 3% würde man ausgewiesen werden und für uns ist jetzt gerade die große Aufgabe halt, dass wir jetzt in den nächsten 2-3 Wochen eben einen Balken mit 3% kriegen und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir auch mit 7% in den Bundestag einziehen, weil die Leute so unzufrieden sind mit der derzeitigen oder mit dem derzeitigen politischen Spitzenpersonal. Also es sind 70% unzufrieden und deswegen denke ich, wenn man sozusagen als wählbare Alternative da aufkommt, die eben nicht verrückt ist oder extrem, dass man da tatsächlich eine große Unterstützung kriegen könnte, ja.
Was motiviert dich? Also was braucht man, um überhaupt da an diesem Ziel festzuhalten? Neben natürlich den üblichen Dingen wie Finanzmittel, weil, wie du sagst, also das fand ich jetzt schon mal einen spannenden Punkt zu sagen. Also wenn wir schon mal die 3% haben, sind wir schon mal so aus diesem Sumpf der andere raus und finden überhaupt irgendwie statt. Aber was motiviert dich ganz persönlich? Also was unterstützt dich, dass du dranbleibst? Ja, ist es nur die Unzufriedenheit oder gibt es da auch eine große Vision?
Ich glaube, es ist tatsächlich für mich irgendwie immer beides. Ja? Also ich sehe, dass die Welt verrückter wird. Und das ist einfach so, die Trajektorie ist so, dass der Rechtspopulismus gerade massiv zunimmt. Und wir wissen, glaube ich, schon, was das in Deutschland bedeutet. So. Und das bereitet mir richtig krasse Sorge, dass so viele Menschen, also 20% jetzt tatsächlich so eine Partei wählen würden oder werden, die meiner Meinung nach nicht einfach nur konservativer ist als die CDU, sondern tatsächlich vom demokratischen Spektrum runterfällt. Und das ist das, was mir wirklich Sorge macht. Und aus dieser Sorge, also kann man jetzt entweder drin stehen bleiben und sagen, oh mein Gott, die Welt ist so schlimm. Und ich verstehe das, das ist ein gutes Gefühl. Aber das ist eins, das mich langweilt. Und damit komme ich nicht so gut klar. Also ich finde sozusagen die Idee, keine Ahnung, wenn ich jetzt, wie alt bin ich jetzt? 36. Wenn ich jetzt nochmal 60 Jahre lebe, und die ganze Zeit darüber nachdenken muss, wie schlimm alles wird, da habe ich einfach keinen Bock drauf. So, das ist das, und auch wenn ich dann irgendwann mal Kinder haben soll oder so. Also ich will das nicht. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit da zu sitzen und denken, oh mein Gott, wird das alles schlimm. So, und dann ist halt die Alternative zu sagen, okay, die Leute sind mit den derzeitigen Antworten irgendwie unzufrieden. Sie wollen also zurück in ihre Vergangenheit. Ja, vielleicht auch, weil ihnen niemand wirklich erzählt hat, wie eine coole Zukunft aussehen kann. Und da hatte ich dann irgendwie Bock drauf. Ja. Und das, also, ich glaube, dass es möglich ist, die Geschichte zu verändern, wenn du genug Leute begeisterst. Und die Begeisterung ist das, für eine große Vision ist das, was mir Kraft gibt und was mir auch Spaß macht. Und wo ich sagen würde, da hat man es zumindest versucht. Ja. Also, ja, das ist eigentlich so die Grundidee. Ja, vielleicht nur als Erklärung zu dem, was ich meine mit Vergangenheit und Zukunft. Ich glaube, dass wir eigentlich, wenn man sich die Narrative der Nachkriegszeit anschaut, also im Dritten Reich gab es ein starkes Narrativ, aber das war ziemlich dunkel und beschissen, eben nationalistisch oder nationalsozialistisch. Und danach gab es so diese Narrative, oh, weg aus den Schrecken, von den Schrecken bloß wieder aufbauen. Und dann ging es ziemlich schnell in den Systemkampf, Kapitalismus und Sozialismus. Und dann mit dem Fall der Mauer ist das irgendwie weggefallen. Da gibt es ja auch so das Ende der Geschichte, so Bücher zu und so. Und dann ist jetzt so die Frage, so was kam eigentlich danach? Ja, und eigentlich kam danach noch ein bisschen Schröder mit Agenda 2010, aber dann kam Merkel. Und Merkel hat eigentlich gar kein Narrativ mehr angewiesen. Ich verwalte das für euch. Es ist so, wie es ist, es ist gut.
Bisschen nach Gutsherrenart, ja? Also auch viele Probleme aussitzen.
Ja, aber vor allen Dingen, also ich finde, dass sie gar nicht schlecht gemanagt hat. Es gibt viele Sachen, die sie schlecht gemacht hat, so, also mit russischem Gas und so, aber das ist im Nachhinein leichter zu sagen. Aber was sie auf jeden Fall nicht gemacht hat, ist irgendetwas weiterzudenken. Ja, also zu sagen, so, ich arbeite auf ein Ziel hin. Ich weiß, irgendwie als Gesellschaft laufen wir gemeinsam in eine Richtung. Das war nicht ihr Anspruch. Sondern ihr Anspruch war, ich verwalte für euch, dass diese Dinge gut bleiben. So, ja? Für ein Deutschland, in dem wir gut und gern leben. So. Und das ist irgendwie das Problem. Also, und ich glaube, die Leute, wenn es uns schlechter geht, weil die Wirtschaft nicht gut funktioniert und weil irgendwie der Verwaltungsapparat nicht so gut funktioniert, so, dann suchen die halt irgendeine Veränderung. Und im Moment ist das einzige Veränderungsangebot Vergangenheit. Lass uns zurückgehen da, wo wir Bio-Deutschen noch was bedeutet haben und so. Ja, das ist ja dieses, so, und das Schlimme, auch leider viel Rassistische, was sich da irgendwie ausdrückt. Und ich glaube, was wir versuchen zu sagen ist, ja, der Status quo ist nicht perfekt, aber wie geil kann es denn bitte werden? Ja, wir können auf sowas Schönes hinlaufen, wir müssen nur uns alle auf den Hintern setzen und ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und dann ist auch scheißegal, wo du herkommst, weil es geht darum, wo wir hingehen. Und da können wir gemeinsam dran arbeiten und das ist, glaube ich, das, was wir versuchen, dem entgegenzusetzen. Ja.
Das ist, was du beschreibst, ist ja auch in gewisser Weise so ein Vakuum an Innovationskraft, an Kreativität, aber auch an Vision. Ich hätte ja nochmal so eine Frage. Glaubst du, dass es uns wirklich, uns Deutschen, sage ich jetzt mal an der Stelle, an Ideenreichtum, an Kreativität mangelt? Habe ich nämlich so ein Fragezeichen. Oder Was hält uns zurück? Ist es dieses vielbeschworene Mindset? Wobei ich da bin ich immer ein bisschen schwierig, aber bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Was uns,
also das Erste, es gibt viele Faktoren. Ich glaube, der erste Faktor ist, wir haben eine Glasscheibe zwischen uns und die Politik gezogen und schauen da die ganze Zeit durch und ärgern uns wie beim Fußballspiel und haben vergessen, dass wir Politik sind. Ne? Eine Demokratie heißt, wir sind alle Politik und wir können alle in Parteien gehen. Die Parteimitgliedschaft ist immer noch bei, was weiß ich, 4% oder sowas oder so der Deutschen, die überhaupt in Parteien am Stand sind. Wir haben Parteien aufgegeben, weil Partei unsexy klingt und weil es irgendwie anstrengend ist, weil man da plötzlich sich mit allen auseinandersetzen muss, die alle die gleiche Stimme haben und das ist ja super anstrengend in der Gesellschaft und so. Also ich glaube, das ist das erste Problem, das Missverständnis davon, wie Demokratie funktioniert und dass es einfach nur wählen gehen ist.
So, das, im besten Fall. Also oft wird ja noch nicht mal das gemacht.
Genau, ja. Das ist, also ich gestern wie gesagt, war ich auf so einer KI-Veranstaltung und dann haben gesagt, ihr Politiker baut alles. Und so. Ja, ist schon richtig, aber ich meine, ich bin jetzt Neupolitiker und ich kann nur sagen, also eigentlich sollten 90% der Deutschen irgendwie...
Der Staat bist du.
Ja, genau, du bist der Staat und eigentlich sollten wir so diese Trennung, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Gefährliches. Das Zweite ist, ich glaube, wir müssen irgendwie drüber nachdenken, was halt eine Zukunftsvision sein kann. Und da fehlt mir in der Politik einfach so ein bisschen die Vorbilder. Und das liegt auch daran, ich meine, die ganzen Leute, die jetzt gerade irgendwie da Wahlkampf machen, die sind alle schon seit 30, 40 Jahren irgendwie in der Politik aktiv. Teilweise auch länger. Und ja, so ein bisschen so ein Veränderungswille und irgendwie ein Glaube an eine andere Zukunft, das braucht vielleicht auch dann doch manchmal ein bisschen jüngere Leute, die es auch in manchen Parteien schon am Start gibt, aber die halt auch nicht vorgelassen werden und halt so ein bisschen irgendwie dann doch visionärere Menschen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass halt diese ganzen alten Hasen vielleicht mal Platz machen. Und als ja auch meistens eigentlich jetzt, glaube ich, Robert, sei ich auch Männer. Genau. Und ich glaube, dann müssen wir auch gerade, weil wir eine sehr alternde Gesellschaft sind, also wenn man sich anschaut, wenn man die über 60-Jährigen oder sogar die über 50-Jährigen nimmt, dann ist es halt der größte Batzen der Gesellschaft und es wird halt immer mehr werden, dass wir halt auch in so einer alternden Gesellschaft eben von uns selber verlangen müssen, eben Wandel weiter zu akzeptieren. Ich glaube, Wandel ist halt dann schwerer zu akzeptieren, wenn ich selber weniger mobil bin, wenn ich irgendwie die sicheren Strukturen um mich herum gerne mag und mich dann gewöhnt habe und nicht mehr so flexibel bin, dann ist es noch schwieriger, damit klarzukommen, dass die Welt sich die ganze Zeit verändert. Aber sie tut es, auch wenn ich alt bin. Sie verändert sich die ganze Zeit. Und damit müssen wir klarkommen und da müssen wir eben auch mutiger wählen und mutiger sein. Und das ist das, was uns, glaube ich, gerade zurückhält. Ja.
Also hier spricht ja ein alter Hase. Ich könnte ja generationstechnisch, könntest du quasi mein Sohn sein. Und ich glaube, es ist nicht am biografischen Alter allein festmachbar. Also klar,
nee,
was soll ich sonst sagen? Sondern das ist tatsächlich die berühmte Einstellungssache. Und da gibt es ja auch Beispiele, wenn wir zum Beispiel nach Japan gehen, ist ja auch so ein Thema, wie lange bin ich erwerbstätig? Ich weiß, dass ihr da ja auch für plädiert, dass Menschen, wenn sie schon mal das Rentenalter erreicht haben, da weiter in dem aktiven Zyklus drin bleiben, dass das nicht noch abgestraft wird, indem sie, was weiß ich, es sich für sie gar nicht pekuniär lohnt, wenn sie dann noch weiterarbeiten. Wie dumm kann man sein, wenn uns Fachkräftemangel ins Haus steht, wenn wir Erfahrungen dann einfach davon dann ziehen lassen, mit allen Nachteilen, die wir haben. Und das ist ja ein Punkt, den wir unbedingt auch mal betrachten müssen, thematisieren müssen.
Ich bin da voll bei dir. Also ich glaube, was mir ganz wichtig ist, insgesamt in der Politik ist, wir haben immer die Möglichkeit, trennende Narrative zu bauen. Wir gegen die. Also da gibt es ganz, ganz viele. Also die blöden Superreichen oder so, ja, oder die blöden, ja, ich will es gar nicht sagen, aber sozusagen die Leute mit Einwanderungshintergrund und so weiter. Also das sind einfachere Narrative und wo wir so Feindbilder innerhalb der Gesellschaft aufbauen. Die einzigen, denen das hilft, sind die Russen. Das klingt jetzt komisch, aber Russland macht schon immer als sozusagen schon in der UdSSR machen die so eine Zersetzungsstrategie, wo man eben genauso Partikularinteressen gegeneinander ausspielt. Ja? Gibt es das geilste Beispiel, ist für mich aus der jüngeren Geschichte, dass in Amerika, in Pittsburgh, sich ein Black Lives Matter und ein All Lives Matter Gruppe getroffen haben und sich zusammengeschlagen haben. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Facebook-Accounts beider Gruppen von russischen Agenten aufgebaut wurden. Ja, also sozusagen, und die haben dann aufgerufen zu einer Schlägerei. Also es hat sozusagen zwei Russen aus Russland in Amerika eine Schlägerei. Also und warum machen die das? Ja, weil eine zersetzende Gesellschaft eine schwache Gesellschaft ist. Und eine zersetzte Gesellschaft eine schwache. Und eine sozusagen, wo immer die Kontraste herausgearbeitet werden. So, deswegen ist es mir ganz wichtig, hier keine sozusagen wir Junge gegen die Alten aufzubauen. Genau. Sondern,
das hilft uns nicht.
Nee, genau. Aber wenn du sozusagen mich nach einer Analyse fragst, dann sage ich einfach nur sozusagen, und das ist, wird bei mir auch so sein, wenn ich irgendwie weniger mobil bin und 90 bin, und das ist sicher nicht mit 65 Renteneintrittsalter irgendwie oder 67 gegeben, sondern es geht also sozusagen einfach um die Frage der Veränderungsmöglichkeit. Und es gibt immer Ausnahmen und so, aber ich sage nur einfach, es gibt auch biologische Themen, die wir uns anschauen müssen. Und da finde ich, ist es einfach sozusagen, wenn du mich fragst, warum sind wir nicht mehr so veränderungsbereit, das ist, glaube ich, schon ein Faktor. So, aber jetzt, um auf deinen zweiten Punkt dazu kommen, mit der Frage, genau, wie wir eben zusammenführend besser arbeiten können. Ich glaube, das ist ganz klar, wir wollen es attraktiver machen, nach der Rente, nach dem offiziellen Renteneintrittsalter eben tatsächlich weiterzuarbeiten. Das ist ganz, ganz dringend nötig. Da gibt es auch sehr super gute Beispiele für. Und ich glaube, wir müssen uns auch noch ganz viele andere Lösungen überlegen, wie wir gerade eine alternde Bevölkerung auch in der Mitte der Gesellschaft halten können. Ja, also ich habe jemanden getroffen, der gesagt, okay, ich bin jetzt über 80, ich wohne im zweiten Stock, wenn ich mir jetzt ein Bein breche, dann kann ich nicht mehr in den zweiten Stock, wir haben keinen Aufzug und ich würde aber wahnsinnig gerne in meinem Kiez leben bleiben, aber in meinem Kiez, und ich habe eine große Wohnung, vielleicht sogar über 100 Quadratmeter, aber die ist so billig über einen alten Vertrag, dass ich da gut wohnen kann. Aber wenn ich jetzt sozusagen ins Erdgeschoss ziehen möchte, in irgendeiner der Häuser in meinem Kiez, dann kostet mich das Vierfache der Miete oder Fünffache der Miete. So. Was heißt denn das? Ja, das heißt ja, dass wenn ich jetzt mir ein Bein breche, dass ich eigentlich in ein Heim gehen muss, weil ich es mir nicht mehr leisten kann, sozusagen hier in meinem Kiez zu wohnen, obwohl ich hier noch lange gut weiterleben könnte. Ja, weil ich habe hier meine Supportstrukturen, ich habe hier meinen Späti, meinen kleinen Supermarkt.
Und mein soziales Netz.
Mein soziales Netz. Und ich glaube, dass wir da ganz dringend schlaue Lösungen finden müssen, wie wir sozusagen, das geht ja wieder auf Good Work, wie wir besser zusammenleben können in einer Gesellschaft, die altert, und wie wir dann damit vielleicht auch eben viele Probleme wie Wohnungsnot oder so lösen könnten, weil wir ja eben tatsächlich auch große Wohnungen haben oder Häuser, die vielleicht, wo die Leute nur nicht raus können, weil sie es sich gar nicht leisten können, in eine kleinere zu ziehen, so bescheuert das klingt. Ja.
Du bist viel gefragt dieser Tage, deswegen machen wir hier mal ein bisschen härteren Cut, als ich das sonst vielleicht bei Good Work mache, damit wir einfach noch in der Zeit gut ein paar Fragen unterkriegen. Ich würde ja ganz gern auch mal darauf gucken, wie du unterwegs bist mit deinem Team. Du hast eingangs gesagt, das ist immer eine Teamleistung. Nimm uns doch mal kurz mit, wie groß ist dein Team? Wie viele Menschen arbeiten in deinem unmittelbaren Stab?
Genau,
was, also ich, was dürfen wir uns da vorstellen?
Ich hatte im letzten Mandat, als ich die ersten 5 Jahre sozusagen von 2019 bis 2024 im Europaparlament saß, hatte ich 4 Leute. Jetzt ist es so, dass ich Delegationsleiter bin, sozusagen wir sind jetzt 5 Abgeordnete und wir sind jetzt insgesamt so 25 Leute. Also nochmal 4 andere Abgeordnete und dann sozusagen die verschiedenen Teams. Da gibt es das Admin-Team, die machen sozusagen Kalender- und E-Mail-Management. Dann gibt es die Policy-Advisor, das sind sozusagen die Leute, die uns helfen, Gesetze zu schreiben und zu verhandeln. Und dann gibt es das Kommunikationsteam, die uns helfen, irgendwie vorzukommen in der Öffentlichkeit und von unseren Ideen zu erzählen. Und ja, also es macht auf jeden Fall mega Bock, jetzt auch ein größeres Team zu haben und da irgendwie klarzukommen. Und dann gibt es natürlich noch nach meine direkten Delegationskoordinatoren, habe ich 2 Leute, die schon mit mir lange gearbeitet haben, die jetzt diese Teams über sich anschauen sozusagen. Und dann gibt es natürlich noch die 4 Abgeordneten, mit denen wir auch ein Team bilden, ja.
Es gab, wenn ich das richtig beobachtet habe.
Also 5 Abgeordnete insgesamt, die 4 anderen 2.
Genau. Ja. Ihr habt ja Maral Kostanian, das ist ja eure Kandidatin für den Bundestag oder eure Spitzenkandidatin. War es nicht auch erstmal angedacht, dass du eigentlich als Spitzenkandidat antrittst, oder habe ich das falsch mitgeschnitten?
Nee, das war nicht die Idee. Also wir haben von Anfang an gesagt, okay, lass dann mit Maral antreten, auch eben weil sehr viele ältere Herren jetzt da irgendwie sozusagen diesen Wahlkampf machen und wir auch da irgendwie ein Konterbild setzen wollten. Mhm.
Und sie ist ja, sie steht sehr stark für das Thema Smart City, kommt übrigens aus Wiesbaden, was ich ganz spannend finde. Wie schaust du, wenn du dein Team zusammenstellst, also du kennst es ja noch vielleicht von McKinsey, hast du bestimmte Kriterien, wonach du guckst? Was ist für dich in der Rekrutierung, bist du da überhaupt so frei und wie gehst du vor?
Ja, es ist interessant, weil wir tatsächlich alles offen ausschreiben und das ist in der Politik gar nicht so normal, das wusste ich nicht, aber ich habe mich von Anfang an, also gerade als ich irgendwie alleine war, dachte ich so, okay, ich muss jetzt halt die besten Leute finden, die wirklich allerbesten Leute, weil jetzt habe ich so viel Verantwortung von irgendwie ganz vielen Leuten bekommen, die für uns gestimmt haben, jetzt möchte ich auch delivern, ja, und dafür brauche ich die besten Leute und deswegen ist es so, dass ich halt ein Anforderungsprofil schreibe, also eine Stellenausschreibung, und das haben wir jetzt auch gemacht wieder im Sommer. Und dann kann sich jeder bewerben. Im Sommer hatten wir auf unsere, ich glaube, 15 ausgeschriebenen Rollen 2700 Bewerbungen. Also haben sich wirklich viele Leute dann dafür interessiert, mit uns zu arbeiten. Und der Prozess ist dann so, dass wir dann Lebensläufe und Anschreiben benoten, tatsächlich intern. Und dann die besten für die verschiedenen Rollen in eine erste Runde bringen, wo sie dann durch ein Interview laufen. Dann gibt es einen schriftlichen Test, wo sozusagen die Leute, die dann weitergekommen sind, nochmal gefragt werden, ob sie nochmal was einreichen können in einer relativ kurzen Frist, so 2 Tage, 1 Tag. Und dann kommt es zur letzten Runde mit den Abgeordneten. Und was mir einfach sehr wichtig ist, ist, dass sozusagen die erste Runde Leute da sitzen, die tatsächlich die Expertise überprüfen und ganz genau schauen, können die Leute die inhaltliche Arbeit machen. Und in der zweiten Runde, wo dann wirklich nur noch die Finalisten sind, das sind dann meistens 4 Finalisten oder sowas oder 5 vielleicht mal, dass dann dort dann auch auf den Personal Fit geschaut wird von den Abgeordneten. Also, dass sie dann auch selber sagen können, okay, ich kann mit der Person auch irgendwie arbeiten. Also, das wird dann irgendwie auch noch mit sozusagen aufgenommen, weil man ja doch sehr eng mit denen zusammenarbeitet.
Sehr eng und vor allen Dingen, also was ich von außen betrachtet immer spannend finde, ist auch, dass jemand, der in der Politik arbeitet und eben nicht sichtbar ist, also nicht direkt Abgeordneter ist, aber im Team arbeitet, dass er einen Großteil seiner Arbeit überhaupt nicht auf seine Person zurückführbar ist. Also zumindest in der Außenwahrnehmung nicht. Das braucht ja so eine ganz bestimmte Qualität. Also ich muss ja hochkreativ, muss in der Lage sein, Dinge gut analytisch auch aufzubereiten, aber darf ja nicht den Anspruch haben, dass dahinter immer sofort mein Name steht. Wie gehen die Menschen damit um? Was kannst du als Führungskraft auch tun, dass da, sagen wir mal, die Motivation und die Leistungsbereitschaft auch nicht ausbrennt?
Also ich glaube, dass es tatsächlich ein ziemlich geiler Job ist. Ich glaube, ein Abgeordneter ist ein ziemlich geiler Job. Also mir macht das mega Spaß, ja, weil es einfach super spannend ist. Du kannst dich mit sehr vielen Themen im Detail auseinandersetzen. Gerade auf europäischer Ebene ist es so, dass man wirklich auch Zeit hat, wirklich tief in Themen reinzuschauen und dann seine Änderungsanträge zu schreiben und dann das zu verhandeln. Das macht mir alles mega Bock. Und genauso ist es aber auch für Mitarbeiterinnen. Also du hast hier gerade, sagen wir mal, für die Policy Advisor, die sozusagen die meisten sind, glaube ich, das krasse Gefühl, dass du wirklich was verändern kannst. Ja, also du hast so eine Selbstwirksamkeit, einen Impact, den du relativ krass siehst, ja, weil du sozusagen, wenn du dich gut vorbereitest, die verhandeln auch selber auf technischer Ebene, heißt das, also die verhandeln sozusagen die unwichtigen, wenn man es so sagen darf, weil es sind super wichtige Dinge, auf technischer Ebene schon mal durch und dann wird alles, was sehr politisch ist, dann nochmal sozusagen zwischen den Abgeordneten verhandelt. Also du hast sozusagen 2 Verhandlungsstränge. Das heißt, die haben da auch sehr viel Wirksamkeit, wenn sie das gut machen und so. Also ich glaube, die wissen selber auch ganz gut, wie viel Einfluss sie eigentlich haben, was sie alles verbessern können im Auftrag ihres Abgeordneten. Und sie müssen nicht diesen ganzen Schwurbel machen, sich wählen zu lassen, irgendwie auf irgendwelchen Events rumzustehen und sozusagen. Also wenn dir das nicht gefällt, ja, mir macht das ja Spaß, ja, sonst wäre ich jetzt auch nicht hier im Podcast. Ja. Aber wenn dir das nicht gefällt und du wirklich aber technisch an, was weiß ich, Datenpolitik für nicht personenbezogene Daten interessiert bist, dann ist das natürlich ein geiler Job, so an diesem an systemischen mitzuarbeiten. Und was mir einfach wichtig war von Anfang an, ist zu sagen, hey Leute, ich bin relativ jung. Ich habe einen relativ freundlichen Umgang mit allen Menschen, die ich so um mich herum habe. Und mir ist einfach eine gewisse Freundlichkeit extrem wichtig. Und mir ist Professionalität extrem wichtig. Also sozusagen, also wie für mich war am Anfang die Frage, wie kriege ich Exzellenz damit verheiratet, mich selber nicht irgendwie als harten Boss darzustellen, sondern wie kriege ich Exzellenz mit Freundlichkeit verheiratet. Und ich glaube, dass das geht.
Und, absolut.
Ja, und für mich ist es eben, das waren so meine Haupt, sozusagen anfangs Hauptleitlinien und es ist auch bis heute und das geht vor allem über intrinsische Motivation. Ja. Also wir haben ganz viele Check-ins, also jetzt bei Corona haben wir es jeden Morgen gemacht, jetzt haben wir es dreimal die Woche. Wir halten sozusagen sehr viel Austausch. Und es ist eigentlich immer so, dass ich frage, was macht ihr diese Woche? Ja, also oder was machst du heute, was macht ihr morgen und so? Brauchst du irgendwo Hilfe? Gibt es irgendwas zu tun? So, aber also es ist ganz klar, die haben eine hundertprozentige Verantwortung für ihre Workstreams. Also bei mir sind es dann meistens Ausschüsse. Ja, also da gibt es halt Leute, die sind für ihre Ausschüsse verantwortlich. Und ich sage halt sozusagen, was mir wichtig ist, die gebe die grobe Richtung an. Aber dann ist ganz viel liegt bei denen. Also ganz oft ist es so, dass sie sagen, okay, Damian, ich glaube, wir sollten dieses Gesetz jetzt hier verhandeln. Ja, das ist ein cooles Gesetz, das sollten wir nehmen. Und dann sage ich, okay, cool, warum? Glaubst du, das schaffst du von deiner Kapazität? Ist es für dich möglich? Ja, dann lass es machen. So, ja. Aber ich glaube, dass man eben versteht, dass man zugibt, wie sehr man eben abhängig ist und dass man nicht, ich sehe ganz viele Abgeordnete, die irgendwie so ihre Mitarbeiter so rumtreiben. Ja, also es wirkt dann so, ja, jetzt mach mal schneller so. Ja, das ist bei uns es geht eigentlich andersrum. Eigentlich treibt mein Team mich und das ist auch gut so. Also ich finde das genau richtig. Ich glaube, da irgendwie so ein bisschen so eine Demut zu haben, sagen, okay, man kann nur so viel umsetzen, wie sein Team umsetzen kann, das ist einfach so, finde ich super wichtig. Ja.
Da hast du schon fast meine nächste Frage beantwortet, nämlich was kannst du dafür tun, dass du eben nicht in die Falle tappst, dass die Partei sehr auf dich zugeschnitten ist, weil du bist das sichtbarste, der sichtbarste Abgeordnete der Volt, also wenn man Volt kennt, kennt man dich auch in der Regel. Und da ist ja eine Verstrickung drin. Also gerade im Politikgeschäft sehen wir ja, dass es immer personenbezogener wird. Können wir gut oder schlecht finden. Und wenn man da nicht in den Strudel reingesogen werden will, muss man ja gerade als derjenige, diejenige, die dort an der Spitze steht, etwas dafür tun. Siehst du die Gefahr? Erste Frage. Und wenn ja, was tust du dagegen?
Genau, ich glaube, es gibt eine interne und eine externe Gefahr. Also die interne ist für mich tatsächlich meine als Mensch. Ich glaube, der Job, es ist vielleicht bei CEOs auch so, aber ich glaube, der Job ist ja schon krass, weil immer, wie du auch gesagt hast, steht Damian Böselager überall und nicht so der Name deiner Mitarbeiter. Und da wirklich beizubehalten, sagen, was ist meine Rolle, für die ich gewählt bin und wer bin ich als Person und dass man das voneinander trennen kann, ja, dass man sozusagen seine Identität klar behält, zu sagen, so, ich bin diese Person, die ist jetzt auf Zeit in eine Rolle gewählt worden und das ist eine sozusagen Verantwortung und Aufgabe, die ich jetzt gut versuche umzusetzen und danach bin ich aber immer noch und daneben und da drin auch immer noch Damian Böselager, also das ist mir einfach super wichtig, ja, und da muss man aber, glaube ich, aktiv dran arbeiten und versuchen, dass man sein Ego irgendwie unter Kontrolle hält. Ja. Und ich sage nicht, dass das also sozusagen ohne Spuren an einem vorbeilaufen kann. Ich glaube, da ist jeder irgendwie so aufmerksamkeitsgetrieben, dass er das irgendwie dann zu teilen cool findet und so. Aber das ist mir wichtig, daran zu arbeiten. Das mache ich aktiv. Und das Zweite ist diese Frage, was macht man strategisch innerhalb einer Partei? Also wir sind jung. Ja? Wir sind eine ganz junge Partei, aber wir hatten nie den Anspruch, eine kleine Partei zu bleiben, sondern wir wollen eine tatsächlich Partei sein, die diese rechte Welle aufhält und eben was Positives, Neues dem entgegensetzt und jetzt auch in diesem Kontext zum Beispiel Deutschland transformiert. Und ich glaube, wir können uns das, also wir trauen uns das zu. Und aber als junge Partei heißt es halt auch, dass irgendwie noch nicht so wahnsinnig viele Leute überhaupt Zeit haben, Vollzeit Politik zu machen. Ja, ich war ja jetzt sozusagen der einzige überregionale Vertreter für die letzten 5 Jahre von Volt. Und das führt natürlich dazu, dass ich dann der bin, der dann irgendwie im Deutschlandfunk oder so halt mal irgendwas sagen darf. Ja. Aber jetzt, wo wir zum fünften sind und die 4 anderen sozusagen im Europaparlament sitzen, setze ich alles daran, die berühmt zu machen. Mein absoluter Traum ist ja, dass diese vier anderen Abgeordnete jetzt mich komplett outshinen und total abgehen. Das wäre, dann habe ich ja für Volt viel mehr erreicht, als wenn ich jetzt irgendwie versuche, alleine der große Macker zu sein. Und genauso wäre es, wenn wir jetzt in den Bundestag einziehen würden, dann wären wir mit 32 Abgeordneten am Start. Also ich meine, das ist 5% sozusagen, sind 32 mindestens. Da haben wir eine riesen Chance, dann eben tatsächlich auch neue Köpfe aufzubauen und ja, und das über mich hinaus wachsen zu lassen, was mir auch super wichtig ist, weil dann kann ich irgendwann chillen und sagen, geil, wir haben es geschafft, tatsächlich eine europäische Partei zu bauen und hoffentlich geht es dann der Welt besser. Aber ich glaube, bis zum Chillen wird es noch ein bisschen dauern.
Du bist, da teilen wir ein Stück weit biografisch was, du bist das jüngste von vier Kindern. Wird man da eher zum Teamplayer und weiß auch mit mangelnden Aufmerksamkeiten gut umzugehen, die zu verwalten? Hilft das?
Also ich glaube, was hilft, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin tatsächlich sehr behütet aufgewachsen, was dafür sorgt, dass ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht so wahnsinnig viele Ängste in mir habe. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie als positives Kriterium, also ich bin einfach, sagen wir es mal so, ich bin sehr dankbar, dass ich tatsächlich mich sehr auf das konzentrieren kann, was irgendwie so in meinem Job und so am Start ist und ich nicht so viele Sachen persönlich nehmen muss, ja, weil ich irgendwie aus einem Umfeld komme, was mir sehr viel Kraft und Ruhe gegeben hat und da bin ich einfach unfassbar dankbar für. Und als jüngstes Kind lernt man, glaube ich, dass eben viele Leute viele Meinungen haben und dass es auch okay ist, dass Leute unterschiedliche Meinungen haben.
Absolut.
Und wir haben immer wahnsinnig viel diskutiert, das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Genau deswegen hilft es, glaube ich, ja.
Ich, mit Blick auf die Uhr, ich schone deine Zeitressourcen, schwenken wir zum Ende unseres Gesprächs mal ein. Außer dem Einzug in den Bundestag, was wünschst du dir für Volt? Zu der anderen Frage komme ich dann.
Also Volt, für Volt, ich meine, Volt ist ein Vehikel. Ja, das hatte ich versucht so ein bisschen auszudrücken. Und ich hoffe, dass dieses Vehikel erfolgreich ist. Nämlich, dass wir schaffen, Leute erstens wieder für Politik zu begeistern und für Parteien zu begeistern. Also bitte, wenn ihr zuhört, dann tretet in eine Partei ein. Egal, ob das jetzt Volt ist oder eine normale proeuropäische demokratische Partei in Deutschland. Das ist mir total Wumpe. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zu uns kommt, aber bitte, bitte tretet ein. Das Zweite ist, dass wir ja versuchen müssen, dann eben so laut zu sein, dass wir gegen diesen Rechtsruck tatsächlich auch was tun und eben positiv versuchen, die anderen Parteien uns vor uns herzutreiben. Und das Dritte ist, dass wir gewählt werden. Nicht nur in Deutschland, sondern eben, ich glaube, super wichtig ist zum Beispiel Spanien. Da ist die Lücke total groß zwischen den Sozialdemokraten und den Konservativen. Da gibt es ganz viel. Also wir wollen diese europäische Partei weiter aufbauen, sodass sie zu einer wirklichen Integrationskraft wird und Europa stärkt. Und da gibt es noch ganz viel zu tun. Dann sind wir ganz am Anfang und das wird ein Marathon, der sehr viel Spaß macht.
Du hast die europäische Brille auf. Trotzdem bist du Deutscher. Was wünschst du dir für Deutschland?
Ja, ich wünsche mir, dass wir die Brandmauer aufrechterhalten. Ich wünsche mir, dass wir aus dieser schlechten Stimmung rauskommen und in ein Machen kommen und dass wir nicht zu sehr uns am Gestern orientieren, sondern wirklich auf die Zukunft schauen und dafür sorgen, dass wir auch nicht nur die Leute anschauen, zu überlegen, wo kommen sie her, sondern wo wollen wir als Gesellschaft gemeinsam hin und da so ein bisschen zu einer vereinenden Narrativ kommen und nicht so wir gegen die aus gegen West, alt gegen
kein
Jung.
Kein Othering.
Es macht mir einfach keinen Spaß, es ist langweilig und es schwächt uns als Gesellschaft. Wir brauchen mehr Zusammenhalt, weniger Einsamkeit und mehr uns, mehr wir.
Habe ich auch gelernt, dass das einer der Hauptfaktoren war oder mit Erfolgsfaktoren, dass vor allen Dingen Menschen, die einsam sind, Trump gewählt haben. Fand ich auch, muss man auch erstmal drauf kommen, den Zusammenhang. Aber gut, ich habe mal irgendwo geschrieben oder schon ein paar Mal, ich finde ja, die eigentliche Dekadenz ist die, dass wir jahrelang uns erzählt haben, wir könnten die Vorzüge einer Demokratie nutzen, ohne uns auch nur den Hauch dafür zu interessieren, was Politik ausmacht. Und vielleicht können wir damit anfangen, uns erstmal überhaupt für die Zusammenhänge zu interessieren. Eintritt in eine Partei ist schon ein bisschen eine relativ hohe Hürde. Lieber Damian, ich danke dir ganz herzlich für deinen deine Zeit, ja, die jetzt wirklich knapp und kostbar bemessen ist, und dass du hier einen europäischen Gruß der Zusammenarbeit und des Zusammenschauens auf die Themen und des Fortschrittgedankens hier gelassen hast. Ich wünsche dir und euch natürlich viel Erfolg und ich bin mal gespannt, wo wir uns in 2 Jahren volttechnisch befinden. Vielen Dank.
Ja, danke dir überhaupt für die Einladung und für das spannende Gespräch.
Politik und Arbeitskultur. Ich finde, ich glaube, das ist klar geworden, da gibt es ganz, ganz enge Bezüge und es ist vielleicht ja auch eine Diskussion, die unter anderem auch in meinem digitalen Wohnzimmer sehr oft geführt wird, nämlich inwieweit sollte sich die Arbeitswelt aus der Politik raushalten und den anderen Weg herum. Ich finde es persönlich, dass es unmittelbar zusammengehört. Wir sind gerade in einer Zeit, wo wir sehen, dass quasi jeder Teil unserer Gesellschaft, unseres gesellschaftlichen Lebens auch irgendwo politisch ist. Und ich finde es so gesehen absolut folgerichtig, dass wir das hier bei Good Work auch mal stattfinden lassen. Und Volt steht nicht gerade in dem Verdacht, besonders viel Rückenwind zu haben. Von daher ein bisschen Parteienbild, Parteienlandschaft, Parteienwind hier bei Good Work. Und ich finde es auch ein cooler Typ, Damian. Also ich bin mal gespannt, wo die Partei, wo er landet, ob er vielleicht noch ein Startup gründet, falls er sich mal gegen die Politik entscheiden sollte. Es würde zumindest ja sehr gut zu ihm passen. Politisch bleiben wir ein bisschen. Wir werden auch rund um die Wahl, aber eher um die Wahl, noch mal was zum Thema Migration machen im Spannungsfeld von Fachkräftemangel und da auch wirklich eine spannende Gästin hier begrüßen. Ich finde jemand, die wirklich da ganz profund Auskunft geben kann. Und ansonsten bleiben wir natürlich bei unseren 5 Good Work Prinzipien, die ich dieses Jahr, ich erwähne es nochmal ganz kurz, ich glaube, jetzt sind schon bestimmt 6, 7 Konferenzen eingetütet, wo ich in der einen oder anderen Form etwas über Good Work erzählen darf, und es kommen jeden Tag quasi neue Anfragen hinzu. Also wenn ihr wollt, dass Good Work nicht nur auf euren Ohren stattfindet, sondern auch in eurem Unternehmen, wenn ihr sagt, wir haben da einen, was auch immer, vielleicht auch einen Verband, einen Kreis von Menschen, die interessiert sind an Good Work, ein Unternehmen, ein Team, eine Abteilung, was auch immer. Ihr wisst, wo ihr mich findet, info@goodwork-salon.de. Dort dürft ihr euch hinwenden. Ebenso diejenigen, die sagen, yeah, wir wollen noch ein bisschen näher ranrücken an Good Work, wir wollen Partner werden, auch die sind herzlich willkommen. Selbe Adresse, meldet euch. Ich freue mich über jeden, der sich hier bei Good Work aktiv mit einbringen will. Also, vielen Dank an euch schon mal und ich sage bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Good Work.